Vielen Dank, Heiko Schramm und Irmgard Lumpini, nicht Ladies First, sondern in der Reihenfolge der Rezensionen. Wir haben vom Heiko Schramm kurz angerissen bekommen, dass ich eher zu den Ignoranten des Boxsports gehöre und werde mich dementsprechend auf meine Aufgabe als Stichwortgeber zurückziehen. Es sei denn, mir fällt etwas ganz Krasses auf, was ich unbedingt loswerden möchte, aber ich spare mir die wahrscheinlich erwartete obligatorische Frage: Was hat denn das mit dem Boxsport überhaupt zu tun? Ich frage Sportbücher. Wer kann die schreiben und wer nicht?
Nick Tosch ist offensichtlich ganz nicht. Ich habe mich durch das Buch gequält. Ich habe ganz viel hin und her blättern müssen, weil ich ganz oft verwirrt war. Einige Male wurde es sogar unfreiwillig komisch. Ich würde dazu gerne einen Absatz zitieren. Und ich kann nicht genau sagen, ob es an der Übersetzung liegt, am Lektorat oder ob es tatsächlich im Original so, schon so schlecht geschrieben ist. Zitat: Man erzählte sich, dass Doherty Listen an den Stadtrand gebracht, ihm eine Waffe an den Kopf gesetzt und ihn aufgefordert habe, die Stadt zu verlassen. Sonnys Version ist weniger melodramatisch, stimmt jedoch inhaltlich damit überein. Dieser Polizeikapitän, Captain Doherty, sagte mir ins Gesicht, dass ich St. Louis verlassen soll, wenn mir mein Leben lieb ist. Dorothys Worte lauteten: Wenn du das nicht tust, wird man dich in einer dunklen Gasse finden. Sonny verstand. Er sagte, dass seine Männer dafür sorgen werden, dass man mich in einer dunklen Gasse findet. Ich komme überhaupt nicht drüber hinweg, wie viel mal Namen wiederholt werden, wie oft das Gleiche erzählt wird und wie zum Schluss total unklar ist, was damit überhaupt gemeint ist.
Ich habe es spontan nicht verstanden, richtig?
Es ist eine Bedrohungsgeschichte, er wird da irgendwo hingebracht und zum Schluss kommt raus, alle haben das Gleiche gemeint, aber es war schon relativ quälend. Eine andere Stelle, wo ich drüber gefallen bin, es ist wirklich eine sehr willkürliche Auswahl, Zitat: Die ungeschriebene teuflische Klausel, die einzige, die tatsächlich von Bedeutung war, legte stillschweigend fest, dass Sonny nun mit Leib und Seele Frankie Carbo und Plinky Palermo gehörte. Und jetzt im Widerspruch dazu: Für einen Boxer jener Tage gab es kein besseres Schicksal, denn Carbo und mit ihm Palermo waren das Schicksal. Sie bestimmten über die Zukunft. Das ist ein Absatz, der mich total verwirrt zurücklässt, weil er sehr widersprüchlich ist und einmal sagt, es ist ganz teuflisch und dann war es aber trotzdem das Beste, was passieren konnte. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, in dem Buch sind teilweise identische Absätze im Abstand von 2 Seiten reingekommen, die sich auf unterschiedliche Sachen beziehen, wo man nicht genau weiß, ob das eine Schlamperei ist. Und ein anderer Punkt, den ich gerne noch ergänzen würde.
Da weiß man ziemlich genau, dass das eine Schlamperei ist, würde ich mal sagen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Copy-and-Paste-Ding ist oder ob da jemand, oder ob es halt im Original schon drin war bei Nick Torsches.
Ach so, das denke ich mal. Warum sollte man sowas? Ach so, du meinst, dass man es beim Übersetzen zählt,
mal Copy-and-Paste? Ich meine, dass man, dass es bei der deutschen Übersetzung eher passiert ist. Und was das Buch aber für mich aber noch kritikwürdiger erscheinen lässt, ist was Heiko Schramm in seiner Rezension angesprochen hat. Und zwar dieses Behaupten von irgendwelchen Tatsachen, die im Raum stehen und wo geraunt wird. Und was dann aber, wenn man das nochmal recherchiert mit den heute zur Verfügung stehenden Quellen wie YouTube, ganz anders sehen kann. Und zwar hat Heiko auch auf die tollen Bilder hingewiesen. Und da gibt es ein sehr schönes, da sieht man den zweiten Kampf zwischen Sonny Liston und Cassius Clay. Sonny Liston ist damals in der ersten Runde zu Boden gegangen. Man hat das nicht genau sehen können und danach wurde dann der sogenannte Phantom Punch erfunden. Und Nick Tosches schreibt dann, also die Bildunterschrift lautet hier, eine nicht sonderlich überzeugende Pose. Nick Tosches schreibt dann, was eine gute Schiebung ist. Und zwar ist das eine, wo der Sieger das nicht mitbekommt und sagt, aber Ali hätte das mitbekommen müssen, dass es eine Schiebung ist, und schreibt dann ganz lange. Und wenn man auf YouTube das recherchiert, dann gibt es nochmal eine Zeitlupe und dann sieht man, wie Cassius Clay, also Muhammad Ali, Sonny Liston tatsächlich so hart am Kopf trifft, dass es kein Wunder, dass er da zu Boden geht. Und das ist dann so ein Halbsatz bei Nick Tosches.
Hat Nick Tosches schon YouTube?
Wann ist das Buch geschrieben worden? Wann ist das Buch raus? Ist es nicht so alt?
Es ist schon älter, als man denkt.
2000.
Ja, also YouTube gab es ja 2006. Es war schwierig zu der Zeit, dass man
ihn mal zurückzuholen hat. Aber er scheint es zu wissen, weil ich habe die Stelle auch noch mal angestrichen. Er raunt dann noch so ein bisschen rum und dann sagt er, es gab dann schon langsame Aufnahmen und dann sah man diesen einen Punch und dann haut er halt noch mal und haut daneben, aber dieser eine Schlag langt eben.
Und auf Deutsch, er denkt sich einfach Sachen aus, die er besser hätte recherchieren können oder die er sich ausdenken will.
Nein, es war damals eine große Diskussion. Also das ist ja immer eine Diskussion gewesen, welche Kämpfe waren geschoben, wo hat die Mafia die Finger im Spiel gehabt. Und das war so ein Kampf, da hat dann eben jeder vermutet. Also das Publikum, da gab es einen großen Tumult, die waren schockiert, und weil sie haben diesen Phantompunch nicht gesehen und haben gesagt, Schiebung, der Sonnylisten hat sich hingelegt. Der Nick Toschis breitet das Ganze ausführlich aus, wie er da schlecht schauspielert und zu Boden geht, und hat man nicht gesehen. Aber er ist eben eigentlich tatsächlich getroffen worden, und das war zu dem Zeitpunkt.
Ist das nicht der Reiz des Boxbuchs an sich oder der Diskussion übers Boxen? Also das Boxen, ich komme jetzt in das gefährliche Fahrwasser, dieses, was hat das mit dem Boxen auf sich, ne? Was mir nicht zusteht. Aber hier kommt mir auch die Frage, ist das nie ein kleines bisschen die Folklore am Boxen, also das, was einen am Boxen auch fasziniert, wenn man auf Boxen steht, die Folklore drumherum, hey, war es ein Phantomschlag oder was?
Ja, aber für die Zeit, wenn es eine Diskussion der Zeit gewesen war, aber das schreibt er eben 2000, und er erwähnt es dann in einem Halbsatz, dass es diese Aufnahmen gibt, die hat man dann ganz langsam durchlaufen lassen. Und dann kann man es sehen.
Aber Heiko, die Folklore drumherum, ist das ein Reiz für dich am Boxen?
Ja, also wenn ich mir jetzt überlege, deswegen die Bücher? Wenn ich mir überlege, wie anstrengend das ist für irgendeinen Schiedsrichter oder sozusagen wie schwierig das ist, eine Sache, die man mit 20 Leuten abklären muss, unter dem Deckel zu halten, wenn man sozusagen Fußballspiele verschieben will. Es ist doch wirklich ideal.
Ach so, jetzt im Fall des
Fußballs. Du nimmst einen Boxer. Und es gibt irgendwelche Gründe, wieso der dir Geld schuldet, und du klärst das mit dem einfach ab. So, es liegt also in der Natur der Sache, dass wenn man Glücksspiel nicht ganz so spielerisch betreiben will, sondern eher auf Sieg, dass man dann das mit dem Boxer klärt. So. Das ist sozusagen...
Und darüber zu spekulieren macht Spaß, oder?
Das macht Spaß, und weil Irmgard Lumpini ja auch darauf hingewiesen hat, dass es damals diesen Tumult gab. Und das ist eben das, es gab irgendwelche Entrüstungen, und damit ist das so gewesen. Und darauf bezieht sich Nick Toschis, genau wie er also auch den Worten von irgendwelchen alten Männern sozusagen eins zu eins Glauben schenkt.
Aber ich glaube eben, dass er nimmt sich in dem Buch, und das hast du auch in der Rezension beschrieben, er nimmt sich immer irgendwelche Thesen. Seine These ist eben hier, alles Mafia gesteuert, und das versucht er zu beweisen, aber er kann es halt gar nicht so hundertprozentig beweisen, und er weiß es eigentlich besser, als er es in dem Buch hinschreibt.
Was machen Boxbücher dann überhaupt Sinn?
Auf jeden Fall.
Gibt es ein gutes Boxbuch, mal als Beispiel?
Also mich hat Eduardo Arroyos Buch sehr berührt.
Okay, haben wir eine gute
Frage. Das
war eine dumme Frage von mir, und wir haben eine Rezension darüber gehört.
Beschrieben. Mich hat von Leonard Gardner Fat City sehr berührt, und das beste Buch ist vielleicht das den Hörern unter Million Dollar Baby bekannte Buch.
Wie heißt das Buch im Original?
Champions.
Champions.
Genau, von einem Cutter geschrieben, kurz vor seinem Tod.
Ein Cutter ist der Typ, der die Cuts zumacht, im Gegensatz
ganz genau. Und das
Film Cutter.
Das sind Geschichten, die sind wirklich nur zu empfehlen. Also das gibt schon Geschichten, wo man das Gefühl hat, nimmt sich jemand zurück und erzählt wirklich eine Geschichte. So, und
mir fallen noch zwei weitere ein, okay, sogar. Und zwar The Fight, wo ich gerade überlege, ist es Norman Mailer? Nee, es ist nicht Norman Mailer, oder? Das müssten wir noch mal kurz googeln. Es beschreibt den Kampf The Rumble in the Jungle in Kinshasa zwischen Muhammad Ali und George Foreman. Und das ist ein sehr toller Reportageroman. Also da wird halt Muhammad Ali im Trainingsraum beobachtet und sehr genau beschrieben. Ich wage mich weit raus. Ich glaube, es ist Norman Mailer. Ich habe da eine alte Penguin-Ausgabe. Und das andere sind die Boxaufsätze von Liebling. Die habe ich ja auch schon mal rezensiert. Die sind auch in einer guten deutschen Ausgabe rausgekommen. Der schreibt, hat für den New Yorker geschrieben, Boxreportagen zwischen 1940 und 60, würde ich jetzt mal sagen. Und die sind auch sehr gut. Also da geht es ganz viel um die Betrachtung drumherum auch, was passiert da. Und das sind tolle Sachen. Ich glaube, dass das Problem ganz oft ist, wenn man eine Boxerbiografie nimmt, dass man dann gezwungen ist, diese ganzen 1000 Namen aufzuzählen. Und wenn man dann eben noch so wüst hin und her springt, dann verliert es ganz schnell so einen literarischen Reiz. Also es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, so Boxgeschichten als Bücher zu erzählen. Filme sind wahrscheinlich einfacher.
Ich kann übrigens Irmgard Lumpini 100 Punkte geben. Der Fight ist von Norman Mailer.
Also ich denke, dass Geschichten oder Lebensgeschichten von großen Boxern oft tragische Geschichten sind. Also die Kämpfe fordern ihren Tribut und das Milieu tut ihr Übriges. Und wenn man darüber schreiben will, kommt man damit automatisch in Berührung. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Man muss eine Ader haben dafür, so wie ich zum Beispiel selber ein großer Fan des Boxens bin, weil sozusagen diese archaische Form, dass zwei Männer gegeneinander antreten, vergleichbar mit den Feldherren, die früher ihren Truppen vorangegangen sind und auch ein Mann waren, dass das sozusagen eine ganz pure Form des Sich-Messens, in dem Fall eben der Körperkraft ist, so zwischen zwei Männern. Und das fordert sein Tribut. Das sind oft tragische Geschichten deswegen, weil irgendwann gibt es so einen Punkt, wo es schwierig wird für so einen Boxer. Einfach. Körperlich und geschäftlich ist es eben auch so eine Sache. Ne? Also das ist ein Morast sozusagen. Und als ich dieses Buch gelesen habe, damals mit voller Begeisterung, diesmal mit zunehmendem Ekel, ist mir irgendwie klar geworden, was muss man eigentlich selber für ein Typ sein, um dem nahe zu kommen. Also der Typ des Boxsportreporters, der sozusagen ein Fan ist des Boxsports und der sich auskennt mit den Regeln, mit den Verborgenen und den Wirklichen und der es versteht, sozusagen am Radio den Jungs, die in der Kneipe sitzen, den Kampf nahe zu bringen. Das ist sozusagen das eine. Du musst eine Begeisterung dafür haben und du musst aber auf eine gewisse Weise auch sinnlich davon berührt sein. Und das macht dich, wenn du darüber schreibst, wenn du eine ganze Geschichte, auch erst recht so eine tragische, auch sehr undurchsichtige von Sonny Liston beschreibst, dann ist es, glaube ich, eine spannende Frage, was muss man eigentlich für ein Typ sein, um eine gute Boxerbiografie zu schreiben?
Also ich glaube, was es auch nochmal ganz verschärft und sehr, sehr schwierig macht, ist, dass das Sujet des Boxens extrem viel schwerer literarisch zu beschreiben ist als eine romantische Liebesgeschichte, wo Leute irgendwo lang gehen, wo man was über das Innenleben sagen kann, weil das Boxen ja eine Körperlichkeit hat, die sich ganz schwer übertragen lässt. Und ich meine, dass zum einen...
Wenn Sie fertig kurz, sind, Frau Lumpini?
Nee, gern sofort und ich führe es dann zu Ende.
Sex ist auch eine körperliche Sache und sie ist beschreibbar.
Sex ist aber jetzt, und da möchte ich genau einhaken, weil das wäre mein fortführender Gedanke Super. Gewesen.
Synchronizität.
Sex ist eine Sache, die meisten Leute gehabt haben, wo sofort was im Kopf auch abgeht. Und beim Boxen ist es, glaube ich, sehr viel spezieller. Ich meine, dass natürlich Leute, die Kämpfe gesehen haben oder sich dafür interessieren, eine Affinität haben, tatsächlich Literatur auch dazu lesen können, aber dass es sehr viel schwerer ist bei Boxbüchern, Leuten, die nie gekämpft haben und das auch nicht vor ihrem Auge abrufen können, tatsächlich da so eine Spannung erzeugen zu lassen. Und ich würde tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass es sehr viel einfacher ist, diese Faszination fürs Boxen in Filmen zu zeigen. Und dafür gibt es eben 1000 fantastische Beispiele, wohingegen das bei Büchern sehr viel schwieriger ist. Und ich möchte noch einen Gedanken bringen. Natürlich boxen erstmal nur Männer gegeneinander, es sind aber auch Frauen. Und was aber beim Boxen auch nochmal so, also zwei Sachen, die da reinspielen. Das eine ist, dass es was extrem Reglementiertes ist und dass es gleichzeitig aber auch so eine Ebene hat von Brot und Spiele für die Massen. Also es ist nicht nur dieses dunkle Mafiöse, sondern es ist im Boxen kulminiert ganz viel zusammen, was eben heutzutage eher der Fußball ist.
Worauf ich immer wieder komme, wenn ich so Literatur übers Boxen oder Leute, die sich dazu äußern, so die Reichen und Schönen tummeln sich da bis heute. Das ist sozusagen ein Event, das zieht berühmte Leute an. Und in der Vergangenheit war das oft so, dass es auch viele Intellektuelle, also sozusagen Männer des Wortes, des Geistes angezogen hat. Und das Moment der Verklärung dessen, was man selbst nicht hat, was man an jemand anders bewundert, das lässt zum Beispiel sehr viel Raum für Spekulationen, aber auch für Dinge, die man, weil man sie nie nachvollziehen kann, die man sozusagen dann nie anders kann, als zu interpretieren. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Neurochirurg, das ist ein Genie, der rettet irgendwelchen Kids das Leben, die vom Fahrrad gefallen sind. Sozusagen, der kratzt dem Sensenmann Leute wieder von der Schaufel. Und der bewundert mich, weil ich Musik mache. Das ist sozusagen für den eine absolut faszinierende Welt, weil er das selber nicht hat. Und genauso ist es im Boxen. Wenn da ein Schriftsteller sitzt, der sich das ansieht, den hat das fasziniert und der macht sich Gedanken dazu. Und dort ist er in dem Moment, kann er nie unbedingt ein guter Chronist sein, dessen und diese Geschichte zu erzählen.
Dann wage ich mal eine Zusammenfassung aus euren Rezensionen und euren Gesprächen. Achtung, es wird nicht ums Boxen gehen. Das Argument, dass man sozusagen eine Liebesgeschichte kann man doch viel besser erzählen als diesen ganzen Boxrummel. Dem möchte ich ganz kurz widersprechen vor der Zusammenfassung, weil wenn das Boxen in diesem darken, in diesem schwarzen Milieu, in diesem gefährlichen abläuft, welches bessere Sujet kannst du finden für einen Roman? Nur Verbrecher. Verbrecher machen gute Romane. Und da hängt es dann nämlich, ob ein guter Boxroman rauskommt oder eine gute Boxdokumentation oder Dokumentation-Roman, hängt es am Schreibenden. Ein Schriftsteller, der gut schreiben kann, schreibt einen guten Boxroman. Und ein Reporter wie Tosches, der dem es offensichtlich mehr um den Glamour herumgeht oder um das Hallo, ich treffe jemanden, der kennt mich, dieses Hey, kennst du den? Ich kenne den, den kenne ich auch. Der wird natürlich einen Boxroman schreiben wie den, den wir heute rezensiert haben.
Ich finde es ein bisschen zu kurz gegriffen, weil natürlich hat diese Verbindung zur Halbwelt was Faszinierendes und die Schwierigkeit des Beschreibens, um die es mir ging, war tatsächlich nicht dieses Umfeld, sondern diese Beschreibung. Was bedeutet es, wenn du tatsächlich jemandem gegenüberstehst und mit ihm kämpfst? Was passiert da in dieser Unmittelbarkeit, in diesem Archaischen, wie du es genannt hast? Und das ist tatsächlich sehr viel schwieriger nahezubringen. Und in dem ganzen Buch hier findet sich nicht wirklich eine gute Kampfbeschreibung. Also es geht tatsächlich nie um das Boxen. Es gibt ein paar ganz kurze Absätze, genau, wo es auch mal um was Inneres geht. Es wird aber nur ganz kurz berührt. Und ich hätte es mit zwei Sätzen zusammengefasst. Er sagt ganz kurz was zu den gesellschaftlichen Verhältnissen von Sonny Liston, der nie eine Chance hatte. Vom Vater geprügelt, aus alten Sklavenverhältnissen, keine Bildung, hat sich dafür geschämt und das Einzige, was er eben konnte, war kämpfen. So, und das taucht aber in dem Buch eben nur am Rande auf. Und natürlich kann man über diese Mafia-Sachen schreiben und es wird Leute immer faszinieren. Aber es ist sehr schwierig, eine richtige Boxkampfbeschreibung jemandem nahezubringen, der damit eigentlich nichts anfangen kann, der sich nicht einmal in seinem Leben geprügelt hat. Das wollte.
Es gibt ein wunderbares, um das vielleicht als Bild am Ende zusammenzufassen, es gibt ein wunderbares Buch von Joan Cleland Holmes, es heißt Der Saxophonist und beschreibt sozusagen in literarischer Form, führt da sozusagen Charlie Parker und Billie Holiday, Charlie Parker übrigens in einer Mischung in der Person mit Lester Young zusammen und er schreibt eben nie einen dokumentarischen Roman, wie er da saß und die alle gesehen hat, sondern er schreibt einen richtigen Roman und erzählt deren Leben. Und das funktioniert.
Dann danke ich Heiko Schramm und Irmgard Lumpini. Wir hören uns wieder bei der nächsten Sendung. Es wird wahrscheinlich um J.K. Rowlings
Sehr
sicher.
Letzten, sehr sicher ersten Erwachsenenroman gehen.